ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über aktuelle Dinge und Hintergründe rund um den Ukraine-Krieg. Natürlich geht es auch um die laufenden Versuche, ihn zu beenden. Weiterer großer Schwerpunkt immer wieder die Konsequenzen, die sich aus diesem Krieg für uns in Deutschland bzw. in Europa ergeben. Nicht zu vergessen die Konsequenzen, die anstehen, weil der eine in Washington regiert, wie er eben regiert, sofern man das überhaupt so nennen möchte. Wir reden darüber wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Nicht mehr in Hamburg, sondern wieder in Berlin. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger. Willkommen zurück aus Ihrem Urlaub.
Dankeschön. Ich will zu Ihrem Aufenthalt in Hamburg, was für Sie natürlich kein Urlaub war, noch kurz mal nachfragen. Bei der Ausbildung dieser jüngeren Generalstabsoffiziere, bei der Sie ja geholfen haben, bei diesen Offizieren, da stünde ja sicher irgendwann auch mal ein Aufenthalt in den USA an. Ja, also einen Generalstabslehrgang, wie Sie ihn ja auch besucht haben. Mhm. Haben denn die potenziellen Kandidaten derzeit überhaupt Lust drauf? Das ist mir so in den Sinn gekommen, als ich die Podcasts mit NR gehört habe.
Also da bin ich mir sehr sicher, dass Sie da Lust drauf haben. Tatsächlich bricht der gesamte Lehrgang jetzt in der nächsten Woche zu einer einwöchigen USA-Reise auf, um nicht nur Washington, sondern auch andere Standorte der US-Streitkräfte zu besuchen. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Zeit, in der wir leben, dass die militärische Zusammenarbeit weitergeht. Und sie geht ja weiter. Auch das habe ich ja neulich durch meinen Aufenthalt da in Grafenwöhr auf dem amerikanischen Truppenübungsplatz miterlebt. Da gibt es auf der Truppenebene noch keine wirklich wahrnehmbaren Signale, mit Ausnahme, dass auch einige Zivilbedienstete, also Ortskräfte, Deutsche, nun auch betroffen sind von den Maßnahmen, die da der Elon Musk machen darf.
Dann machen wir mal die Themen der heutigen Folge ein bisschen konkreter. Es geht natürlich um die aktuelle militärische Lage, weil sich Medien derzeit natürlich vorwiegend auf die politischen Entwicklungen stürzen, fällt das, was da tatsächlich militärisch passiert, immer ein bisschen hinten runter. Es wird auch schwerer, sich zum militärischen Stand der Dinge zu informieren aus diesen Gründen. Umso wichtiger, dass wir das natürlich nicht weglassen. Auf das, was politisch passiert, schauen wir natürlich auch. Gestern haben Donald Trump und Wladimir Putin miteinander telefoniert. Wie sind die Ergebnisse, die bekannt geworden sind, zu bewerten? Und auch sonst gibt es ja rund um das Thema Waffenstillstand eine Menge zu bereden. Und dann haben wir die Abstimmungen in dieser Woche im Bundestag und auch noch im Bundesrat. Letzteres folgt ja noch. Stichworte sogenanntes Sondervermögen oder Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Aber Geld ist da ja auch nicht alles. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 19. März 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören, das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Herr Bühler, schauen wir uns die aktuelle militärische Lage an, vielleicht wieder mit 2, 3, 4, 5 Überblickssätzen zu beginnen.
Also zunächst sah es die vergangenen Tage ja so aus, als ob die Kämpfe an Intensität verloren haben. Seit gestern sieht man aber entlang der Front wieder verstärkte russische Angriffe. Dort ist kein eindeutiger Schwerpunkt erkennbar. Lange war ja die Stadt Pokrowsk im Schwerpunkt der Angriffsbemühungen gelegen. Aber es gibt Geländegewinne der Russen westlich von Churakowe in der Region Donetsk und mal wieder Versuche in der westlichen Region Saporischschja nach Norden entlang des Dnipro Richtung der Hauptstadt Saporischschja vorzustoßen. Die nächtlichen Luftangriffe der Russen mit 100 bis 200 Drohnen pro Nacht gehen weiter. Im Gegenzug bekämpft die Ukraine weiter Ölraffinerien und Öltreibstofflager in den russischen Regionen rund um die Ukraine.
Dann jetzt das Ganze ein bisschen ausführlicher. Wir wollen mal beginnen mit dem russischen Raum Kursk. Zu sagen, dass es für die ukrainischen Truppen, die dort ja zeitweise relativ große russische Gebiete kontrolliert haben, derzeit schwierig ist, ist ja sicher eher untertrieben.
Also die Ukrainer haben die Lage wieder unter Kontrolle. Sie halten aber nur noch einen Streifen der Region Kursk entlang der Grenze. Gestern waren es insgesamt nur noch 100 Quadratkilometer. Es war nicht nur eine schwierige oder komplizierte Lage, wie die Ukrainer es selbst nennen. Der Rückzug aus dem Nordteil des besetzten Gebietes war für einige sicher dramatisch. Sie mussten sich über zwei Straßen zurückziehen, die unter Feuer der Russen standen. Das haben einige mit dem Leben bezahlt. Dazu kommen Gefangene, von denen einige auch von den Russen gefesselt und hingerichtet wurden. Das trotz der Zusicherung von Präsident Putin, das Leben von Gefangenen in der Region Kursk schonen zu wollen.
Heißt das, das sieht jetzt so aus für Sie, dass die Ukrainer sich zunächst mal nicht vollständig aus diesem Gebiet zurückziehen?
Nein, sie haben einen Streifen von etwa 100 Quadratkilometer nach wie vor im Besitz, mit Stand von gestern Abend. Wie das weitergeht, das kann man natürlich jetzt schwer voraussagen.
Aber ein großer Teil dieses, ich sag mal, Vorpostens ist ja quasi zusammengebrochen. Was ist denn letztlich die Ursache dafür? Also haben die beispielsweise die Entscheidung der Trump-Administration, beispielsweise die nachrichtendienstliche Unterstützung zeitweise einzustellen, einen Einfluss gehabt? Oder muss man die Frage sogar anders formulieren, also eher in die Richtung, dass diese Entscheidungen hauptverantwortlich waren?
Also die Russen haben in einem konzentrischen Ansatz aus mehreren Richtungen dieses besetzte Gebiet angegriffen ab dem 5. März und dann in den Folgetagen die Front des besetzten Gebietes regelrecht eingedrückt. Ausschlaggebend für den russischen Erfolg war sicher der schnelle Vorstoß im Süden des Gebiets. Dieser Vorstoß hätte das Gebiet beinahe zerschnitten. Mutmaßlich zwei Bataillone der Nordkoreaner waren dort durchgebrochen und drohten die Ukrainer im Norden, um die Kreisstadt Sucha einzuschließen. Dazu kam es aber nicht, weil der Vorstoß der Nordkoreaner aufgefangen werden konnte und die Ukrainer zwischenzeitlich begonnen haben, Sucha dann aufzugeben. Ausschlaggebend war auch ein Angriff der Russen westlich des besetzten Gebietes auf das Territorium der Ukraine. Damit versuchten die Russen, die Einschließung komplett zu machen, was bekanntlich nicht gelang. Also auch dieser Angriff ist kurz hinter der Grenze liegen geblieben. Letztlich gelang es aber durch diesen versuchten Zangenangriff aus Osten und Westen, die beiden Straßen Richtung Ukraine mit Artillerie und mit Drohnen zu beherrschen. Also durchaus ein, wenn man das so sagen will, aus Sicht der Russen gelungenes und gut geplantes Manöver. Die Aussetzung der Geheimdienstinformationen, die da am 5.3. von den USA angekündigt wurde, hat in dem taktischen Gefecht um Sucha keine Rolle gespielt. Das ist ja eine Region gewesen, die 15 mal 30 Kilometer groß war, also das besetzte Gebiet, das am 5.3. noch besetzt war. Dort braucht die Truppe, die dort verteidigt, also die Ukraine, taktische Informationen, Informationen, die schnell kommen, denn in einem so kleinen Gebiet macht sich jede Maßnahme sofort bemerkbar und ihr muss auch sofort oder zeitnah begegnet werden. Und das schließt aus, dass da irgendwelche Informationen zunächst die Geheimdienste erreichen und dann von den Geheimdiensten an die der Ukraine weitergegeben werden. So läuft das ja in der Praxis. Das ist völlig auszuschließen.
Aber weil ich gerade nachgefragt hatte zu diesen nachrichtendienstlichen Informationen, und dann haben wir es auch abgehakt, das Thema will ich mal ganz kurz nachfragen noch. Auswirkungen wird es ja gehabt haben. Ne? Und es muss ja, ich sag mal, wohlmeinend formuliert doch so sein, dass jemand, der diese Unterstützung einstellt, weiß, was er da tut und welche Auswirkungen das haben kann. Das jetzt mal vorausgesetzt und mal nicht gedacht, dass da blind und ahnungslos gehandelt wurde, steht ja die Frage, warum haben die USA das gemacht? Also wirklich nur, um Druck auf die Ukraine auszuüben?
Also ich sag's gerne nochmal, die fehlende Unterstützung hat hier in Kursk, und darüber sprechen wir ja, keine Rolle gespielt. Das ist eine Legende. Aber natürlich hätte es, wenn es längere Zeit angedauert hätte, dieses Aussetzen von Informationen auf der strategischen Ebene schon Auswirkungen gehabt. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, insgesamt die Aussetzung des Informationsaustausches der Geheimdienste und das Einfrieren der Waffenlieferungen, müssen wir jetzt dazu rechnen, das waren ein Druckmittel, um die Ukraine zu zwingen, Zugeständnisse zu machen.
Zurück nach Kursk jetzt. Nun könnte man natürlich feststellen, auch mit Blick auf die aktuellen politischen Gespräche, dass sich ja möglicherweise am Ende dieser Vorstoß ins Gebiet Kursk für die Ukraine nicht gelohnt haben wird. Manche wird sagen, man kann dieses Gebiet jetzt ja nicht mehr in Verhandlungen einbringen oder in die Waagschale werfen, weil es mittlerweile so klein geworden ist. Und man hat vor allem jetzt, da man sich halt zurückziehen muss, beziehungsweise zurückgedrängt wird, offenbar auch sehr große Verluste zu verzeichnen. So generell gefragt, wie bewerten Sie denn dieses Kapitel Kursk?
Ich weiß nicht, ob man das schon abschließend bewerten kann. Da muss man sicher noch mehr Informationen haben. Aber als vorläufige Bewertung, sage ich mal, der Angriff in die Region Kursk ist ja Anfang August deshalb erfolgt, weil die Russen diesen Teil der Region Kursk als Aufmarschraum für eine eigene Offensive Richtung Ukraine genutzt haben. Hier gab es viele Geheimdienstinformationen zu diesem Thema. Dieser Raum war im Sommer letzten Jahres gleichzeitig Startplatz für Drohnen und auch Einflugschneise für die Gleitbomben, die gegen die Stadt Kharkiv eingesetzt wurden. Die Strategie war ja, wenn Sie sich erinnern, Kharkiv so unter Druck zu setzen, dass dort eine Flüchtlingsbewegung ausgelöst wird und damit eine Destabilisierung der gesamten Region, der inneren Lage auch der Ukraine herbeigeführt wird. Zu den Nebenwirkungen dieser Absicht gehört natürlich das Binden von Kräften der Russen. Also die Russen hatten 50.000 bis 70.000 Kräfte eingesetzt, 50.000 an der Front und weitere Unterstützungskräfte. Ein Heranführen von Kräften aus der Region Donetsk hat es, wenn überhaupt, nur durch Austausch von Kräften gegeben. Es ist nach wie vor eine Fallschirmjägerdivision dort eingesetzt, zusätzlich zwei Marineinfanteriebrigaden, die es vorher nicht gab. Zusätzlich dazu bis zu 12.000 Nordkoreaner, die sonst an anderer Stelle eingesetzt worden wären. Also ganz kann man diese Nebenwirkung auch nicht negieren, wie es manchmal gemacht wird. Nebenwirkung war sicher auch, und das ist legitim, die Politik macht sich eine solche Operation für ihre politische Argumentation natürlich zunutze. Also Präsident Zelensky, Stichwort Austausch von Regionen bei einem Waffenstillstand. Dies war aber nicht der Grund, dorthin anzugreifen. Alles andere sind ebenfalls Legenden, insbesondere die Vermutung, dass die Ukrainer das Kernkraftwerk bei der Stadt Kursk erobern wollten. Das wäre mit dem Kräfteansatz der Ukraine nicht gelungen. Der ganze Angriff war von vornherein ein Angriff mit begrenztem Ziel, die grenznahe Region in Besitz zu nehmen und dadurch den Russen den Angriff aus dieser Region in die Ukraine zu verwehren. Und dies hat immerhin bisher fast 8 Monate gehalten.
Dann als nächstes der Blick auf weitere Abschnitte an der Frontlinie am Boden. Kursk ist ja nun nicht der einzige Abschnitt, an dem man sich zurückzieht bzw. zurückgedrängt wird.
Naja, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es gibt auch Abschnitte, in denen die Russen nicht vorwärts kommen. Und da gehört die Region Kharkiv wiederum dazu mit der Stadt Wovchansk. Da geht es ja seit Monaten darum, den Südrand von Wovchansk zu erobern, was nicht gelingt. Also hier gibt es nach wie vor Kämpfe in der Stadt. Es ist die Region Kupiansk mit dem Brückenkopf über den Oskil-Fluss nördlich Kupiansk. Dort sieht es so aus, als ob die Russen jetzt versuchen, Pontonbrücken zu errichten, um schwereres Gerät über den Fluss zu bringen. Südlich Kupiansk stehen sie nach wie vor am Oskil-Fluss, also gibt es wenig Bewegung im Augenblick. Chassiv Yar, Ortskämpfe nach wie vor im westlichen Teil der Stadt und der zusätzliche Versuch der Russen, die Stadt von Norden her zu umfassen. Toretsk, auch ein Brennpunkt, den wir immer mal hatten, weiterhin Ortskämpfe in der Stadt Toretsk im nördlichen Tal. Obwohl wir selbst schon besprochen hatten vor einigen Wochen, dass Tourette's gefallen wäre. Das ist aber bisher nicht der Fall. Aber Tourette's könnte einer der Schwerpunkte sein für die nahe Zukunft. Aus operativer Sicht dann diesen Festungsgürtel mit der Stadt Kramatorsk anzugreifen. Pokrowsk, wie gesagt, der frühere Schwerpunkt, da geht es nicht mehr voran. Im Augenblick, da ist die Lage unverändert. Es wird zwar nach wie vor gekämpft, aber weder die Ukrainer noch die Russen können hier entscheidende Geländedurchbrüche machen. Im Gegensatz jetzt zu Churakowe im südlichen Teil der Region Donetsk. Dort gelingt es den Russen, in die offene Steppenlandschaft dort vorzustoßen. Allerdings nicht so weit, dass man von einem operativen Durchbruch sprechen kann. Bisher, das sind alles taktische, kleinere Durchbrüche. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, es ist mal wieder die Rede von einem Angriffsversuch Richtung der Hauptstadt Saporischschja. Das heißt, im westlichen Teil der Region Saporischschja entlang des Dnepro nach Norden. Ob das ein neuer operativer Schwerpunkt wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Die Russen haben das in den letzten Monaten immer mal wieder versucht. Wir werden sehen, was da rauskommt dabei.
Generell mal gefragt, wie beurteilen Sie denn das aktuelle Tempo, in dem die Russen vorankommen? Weiß nicht, ob man da Vergleiche ziehen kann zu Wochen oder Monaten vorher oder ob das eigentlich ziemlich schwer zumindest ist, wenn nicht gar unmöglich.
Ja, wir können es gerne mal bei Gelegenheit wieder machen, wenn wir uns ein Datum raussuchen, zum Ende des Monats oder so, wo wir dann tatsächlich Vergleiche ziehen können. Bin ich jetzt so nicht vorbereitet drauf. Ich kann das nur generell sagen, wesentlich langsamer als in den ersten Wochen dieses Jahres und auf wenige Orte entlang der Front begrenzt. Und wir sprechen ja schon von etwa 8 bis 10 Brennpunkten. Und außerhalb dieser Brennpunkte, da tut sich ja nichts mit Geländegewinnen. Auch das muss man berücksichtigen. Okay. Aber das können wir gerne mal wieder machen.
Ja, aber das war ja zumindest schon ein kleiner Hinweis gewesen. Alles in allem, Herr Bühler, man kann offenbar nicht sagen, dass sich eine der beiden Seiten oder gar beide in Erwartung eines möglichen Waffenstillstands irgendwie Zurückhaltung auferlegen. Also ist natürlich jetzt bezogen auf möglicherweise Luftangriffe von der Ukraine Zurückhaltung zu erwarten, wenn sie am Boden angegriffen wird. Das wäre dann doch ein bisschen vermessen.
Also vom Verteidiger kann man das tatsächlich nicht erwarten. Und der Angreifer macht einfach weiter, um Tatsachen zu schaffen, sagt Putin ja selbst. Putin will als Minimalziel die 4 annektierten Regionen besetzen. Er fühlt sich stark, wenn er auch nicht wirklich stark ist. Deshalb kann er an einem Waffenstillstand nur dann Interesse haben, wenn ein solcher auch seinen Zielen dient.
Dann nehmen wir mal das Stichwort Waffenstillstand. Gestern dieses Telefonat von Trump und Putin, da ist ja kein Waffenstillstand vereinbart worden. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein wenig überspitzt. Trump hat ja die Krim aber auch nicht den Russen überlassen, auch wenn er das natürlich rechtlich gar nicht könnte, das weiß ich alles. Wie lesen Sie denn die Ergebnisse dieses Telefonats, soweit sie bekannt sind?
Also ich finde es zunächst gut, dass überhaupt gesprochen wurde, wie man hört ja 2 Stunden lang. Das konkrete Ergebnis ist allerdings mager. Also es hat die Vereinbarung gegeben oder die Zusage gegeben, muss ich sagen, gegenüber den Amerikanern einen Gefangenenaustausch zu machen. Aber den hat es 60 Mal oder mehr schon gegeben in diesem Krieg. 175 Kriegsgefangene sollen wieder ausgetauscht werden, was schön ist, aber eben nichts qualitativ Neues. 30 Tage Verzicht auf Luftangriffe gegen die Infrastruktur, das soll eine Zusage sein der Russen, auf das Angebot der Ukraine einen kompletten Waffenstillstand auszuhandeln, entlang der Front, auf See und in der Luft. Jetzt ist es übrig geblieben, Luftangriffe gegen die Energieinfrastruktur. Also auf Letzteres hat sich eben Putin eingelassen. Das ist ein Minimalergebnis, wenn man es an dem misst, was die USA mit der Ukraine besprochen haben und was die Ukraine tatsächlich angeboten hat. Aber selbst dieses Minimalergebnis hat Putin nicht sofort umgesetzt. Gestern Nacht wurde die Ukraine wie jede Nacht vorher mit Drohnen und insgesamt 6 ballistischen Raketen angegriffen. 145 Drohnen, davon 45 Drohnen allein auf Kiew, stundenlanger Fliegeralarm. Dabei hätte Putin diesen Angriff gestern nach dem Telefonat leicht stoppen können. Ein Anruf im Generalstab der russischen Streitkräfte hätte genügt, denn diese Operation wird aus Moskau geführt und da wären die Befehlsketten sehr kurz gewesen. Verzicht auf die Energieinfrastruktur, das ist eine Frage, die mich etwas nachdenklich machen sollte. Es wird ja auf Gegenseitigkeit hinauslaufen. Das heißt, auch die Ukraine wird auf die Angriffe gegen die russische Energieinfrastruktur verzichten müssen. Nun greift Russland aber schon seit Jahren Stromkraftwerke, Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke an. Das sind keine militärischen Ziele, sondern nur in Einzelfällen, wenn zum Beispiel Rüstungsindustrien von dort versorgt werden. Die Zielrichtung bei diesen Angriffen ist die Bevölkerung, das Zermürben des Willens der Bevölkerung, den Krieg weiter zu unterstützen, den Verteidigungskrieg weiter zu unterstützen. Die Ukraine im Gegensatz dazu greift auch Energieinfrastruktur an, Ölraffinerien, Öldepots. Und das zeigt russlandweit Wirkung. Das sind militärische Ziele, weil dadurch der Krieg finanziert und die russische Armee mit Treibstoff versorgt wird. Die Produktionsraten sind ja in den letzten Monaten um ca. 20% zurückgegangen. Also Energieinfrastruktur und die Angriffe darauf kann man, wenn man beide Seiten anschaut, nicht gleichsetzen. Das eine gegen die Bevölkerung, das andere gegen militärische Ziele und die Ressource, aus denen der Krieg gespeist wird bei den Russen. So dass, und es kommt noch eins dazu, dass Russland seine nächtlichen Angriffe auf die Ukraine fortsetzen kann. Es braucht ja nur behaupten, diese haben nicht die Energieinfrastruktur zum Ziel. Oder sie können auch andere Ziele angreifen. Und deshalb werden die nächtlichen Fliegeralarme in der Ukraine weiter fortgeführt werden.
Also kann man sagen am Ende, was diese Vereinbarung betrifft oder die mögliche Vereinbarung auf Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu verzichten, letztlich Vorteil für die Russen?
Ich denke schon, dass man das sagen kann. Die Ukraine, der wird nichts anderes übrig bleiben, als dem zuzustimmen. Sie werden dem zustimmen. Aber man kann sehen, dass selbst in einer solchen Detailfrage Russland seinen Vorteil sucht. Und der liegt eindeutig bei Russland, wenn es um die Energieinfrastruktur und die Angriffe darauf geht.
Andererseits waren die Befürchtungen vor diesem Telefonat, die waren ja durchaus groß. Die gingen ja teilweise in die Richtung, dass Trump gleich die ganze Ostukraine möglicherweise verdielen könnte. Wie sehen Sie das? Muss man da Trump sozusagen ein bisschen Anerkennung zollen, dass er das nicht getan hat? Oder es einfach so sein lassen, dass man sagt, okay, zumindest ist am ersten Mal ein Stein vom Herzen gefallen?
Naja, wir kennen das zweistündige Gespräch nicht. Es war ja zunächst vorgesehen, ein Readout, wie es die Amerikaner nennen, zu veröffentlichen. Das ist nur in einer ganz kurzen Form passiert. Zudem gibt es widersprüchliche Angaben zum Inhalt. Der Kreml lässt zum Beispiel Meldungen in der TASS verbreiten, also der Nachrichtenagentur, dass Putin das Einstellen von Waffenlieferungen und die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine gefordert habe. Trump sagt, das war gar nicht Gesprächsinhalt. Also wir wissen das nicht, aber es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Da haben Sie einen Punkt. Aber insgesamt zeigt mir das schon, dass wir mit unserer Einschätzung schon richtig liegen. Putin hat kein wirkliches Interesse daran an einem Waffenstillstand. Aber er ist betont freundlich gegenüber den den Amerikanern Machtangebote, auch in anderer Hinsicht, also wirtschaftliche Zusammenarbeit, Ausbeuten von Bodenschätzen in Russland und, und. Und wenn er ein Zugeständnis macht, dann kann man bei einem Nachdenken auch feststellen, dieses Zugeständnis, das nützt eigentlich nur ihm und nicht der Ukraine.
Und Sportveranstaltungen soll es auch nach Putins Willen oder Wunsch wieder geben. Herr Bühler, diese Ergebnisse, ich nenne es mal Ergebnisse, wie sehen denn das die Ukrainer? Was sagt Ihnen da Ihre Recherche, beziehungsweise was sagen Ihnen Ihre Kontakte?
Also das war in der Kürze nicht möglich, da noch Kontakte zu befragen. Ich habe nur geblättert in den Medien, die in der Ukraine entscheiden, in der Pravda beispielsweise oder im Kiew Independent. Also da ist eine gewisse Erleichterung zu spüren, aber auch eine Sorge, wie es weitergehen soll. Aber immerhin, ich sagte ja, es ist positiv, dass überhaupt gesprochen wird. Und das soll ja am kommenden Sonntag schon fortgesetzt werden. Wobei das Format und die Teilnehmer da noch nicht bestimmt sind. Es ist also nicht ausgemachte Sache, dass da die Ukraine wieder mit dabei ist, sondern das kann durchaus sein, dass es nochmal USA und Russland ist.
Ich überlege ja auch immer noch ein bisschen, was denn der Grund sein könnte, dass Trump und Putin sich noch nicht wirklich einig geworden sind. Wirklich aus sachlichen Gründen oder ist es der Trumpschen Eitelkeit geschuldet, dass der sich sagt, naja, eigentlich habe ich ihm schon so viel geboten, die Krim, die besetzten Gebiete, der ist mir aber so gar nicht entgegengekommen. Wenn ich jetzt einschlagen würde, dann stehe ich ja als ziemlicher Loser da. Haben Sie da irgendwie ein bisschen Gefühl dafür? Also das ist ja jetzt nicht nur Spekulation, um zu versuchen, Ihnen gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der weiß, dass Sie immer sagen, Sie möchten nicht spekulieren. Sowas muss man ja auf der jeweils anderen Verhandlungsseite irgendwie versuchen zu beurteilen, um eine Ahnung vom Gegenüber zu entwickeln.
Also da kennen wir beide den Präsidenten Trump zu wenig, um das richtig einschätzen zu können. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass ich eher der Auffassung bin, dass Trump da ein Stück weit von Putin über den Tisch gezogen worden ist und dass Trump seine Ziele eben nicht erreicht hat, die er eigentlich erreichen wollte, die eine schnelle Kriegsbeendigung zur Folge haben. Er hat das ja gestern sehr positiv herausgestrichen, wie gut er sich da die 2 Stunden mit Putin unterhalten habe und wie erfolgreich sie sind. Er sagt ja schon vor dem Gespräch, dass schon 3/4 des Weges zum Frieden zurückgelegt sind. Das sind die üblichen Übertreibungen und das übliche Selbstlob. Aber wenn man das Ergebnis selbst ansieht, dann bleibe ich bei meiner Bewertung, das ist ein mageres Ergebnis.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Auch eine Sache von gestern, die Abstimmung im Bundestag über die Lockerung der Schuldenbremse bei Verteidigungsausgaben und über das Sonderschuldenpaket für Infrastruktur. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, Herr Bühler, lassen Sie mich mal kurz noch Zwischenfragen zum Thema Infrastruktur. Verbesserungen auf diesem Feld kommen ja sicher auch bei vielen Dingen der Bundeswehr bzw. der NATO zugute. Was ich eigentlich fragen will, ist, ich habe vor kurzem eine Meldung gelesen, dass die Bundesrepublik es, ich glaube, französischem Militär verboten haben soll, Straßen in Deutschland zu benutzen, mit der Begründung, dass die schon so marode seien. Ich habe das jetzt mal mit meinen Worten gesagt. Fragen Sie mich nicht, wo ich das gelesen habe. Ich habe es mir leider nicht abgespeichert. Falls Sie wissen, ob das stimmt, ist es schön. Falls nicht, ist es nicht so schlimm. Dann frage ich Sie halt mal generell, inwieweit man denn eigentlich tatsächlich so Genehmigungen einholen muss, um Militärgerät über Straßen, Brücken und so weiter zu bewegen?
Also dann beantworte ich nur die generelle Frage. Also ja, natürlich, das ist so. Also militärische Schwerlasttransporte müssen ebenso wie zivile Schwerlasttransporte angemeldet werden und brauchen eine Genehmigung. Auch Militärkolonnen müssen eine Genehmigung haben. Wir nennen das Marschkredit. Da muss also jeder Landkreis und jede Stadt zustimmen, wenn eine solche Marschbewegung durch einen Landkreis oder durch eine Stadt dort fahren soll. Und da spielt natürlich, und jetzt bin ich wieder bei Ihrer Einleitung, auch die Belastbarkeit der Straßen und der Brücken eine große Rolle.
Und dann kann es also schon mal sein, dass eine solche Genehmigung auch versagt wird, weil der Zustand von Straßen und Brücken so schlecht ist?
Ja, natürlich. Dann müssen Ausweichtrassen gefunden werden. Das ist so. Wenn tatsächlich feststeht, dass die Brücke eben nicht mehr die 60 Tonnen aushält, für die sie gebaut ist, sondern weniger, dann darf da auch kein Militärtransport drüber fahren. Jedenfalls nicht zu Friedenszeiten.
Also insoweit ist mit den Infrastrukturmilliarden natürlich auch was für die Bundeswehr getan oder für die NATO, wenn die Milliarden denn auch zielgenau ausgegeben werden können.
Naja, letztlich werden da alle profitieren, auch die Bundeswehr und unsere Alliierten. Aber mit dem Infrastrukturprogramm sollen ja nicht nur Straßen und Brücken saniert werden, so wie ich das verstehe, sondern eben auch Eisenbahnlinien. Auch das kann militärisch genutzt werden. Aber auch Schulen und andere wichtige Infrastruktur auf kommunaler Ebene, auf Länderebene und auch eben auf Bundesebene.
Dann kommen wir mal zu den Schulden, die man künftig direkt für Verteidigungszwecke aufnehmen darf. Dieses Paket ist ja quasi nach oben offen. Friedrich Merz hat die Formulierung verwendet, whatever it takes. Ist das so im Moment, Herr Bühler, in dem Sie vielleicht gerne mal wieder ein bisschen sehnsüchtig nach hinten schauen und sich sagen, ach, jetzt wäre ich doch auch nochmal General gerne, weil wir uns jetzt die Bundeswehr vielleicht so zusammenbauen können, wie wir das immer gewollt haben?
Also das ist ja nur quasi nach oben offen. Es gibt zwar einen gewissen Spielraum jetzt im Grundgesetz, aber letztlich entscheidet der Bundestag in seinen jährlichen Haushaltsberatungen darüber, was tatsächlich an Schulden für Investitionen im Verteidigungsbereich aufgenommen werden darf. Und da wird man schon genau hinschauen. Und nicht nur der Bundestag, sondern vorher auch das Finanzministerium und der Bundesrechnungshof. Also das ist kein Freibrief.
Und nehmen Sie die Frage nicht ganz so ernst, verspüren Sie eine gewisse Dankbarkeit Donald Trump gegenüber? Denn sein Gebaren hat ja sicher einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass die Beschlüsse im Bundestag so gefasst worden sind.
Nein, also mir wäre eine stabile Sicherheitslage lieber als eine Zeit der Bedrohung, der Unsicherheit, der Unberechenbarkeit, in der wir uns heute befinden. Ja, Trump, da haben Sie schon recht, hat einen gewissen Teil dazu beigetragen, hat das auch sicher beschleunigt jetzt bei uns, diesen Entscheidungsprozess. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, das wissen wir beide ja, in erster Linie ist es Putin mit seiner imperialistischen und revisionistischen Politik, der diesen Kurswechsel befeuert hat.
Wenn man jetzt so viel Geld zur Verfügung hat, was würden Sie denn alles kaufen? Also hätte ich es beinahe mal ganz lapidar gefragt, aber ich weiß ja, dass Sie das so aus der Lameng nicht würden sagen wollen, dass Ihnen da schon ein bisschen an Systematik und an Nachhaltigkeit gelegen ist. Wie müsste dann jetzt also sinnvollerweise vorgegangen werden?
Also wenn man das jetzt nur auf die Bundeswehr bezieht, so verstehe ich die Frage. Also jetzt müssen wir erstmal eine stabile Regierung haben, die dann einen Haushalt für 2025, also fürs laufende Jahr, beschließen kann. Bisher haben wir nur eine vorläufige Haushaltsführung, die auch nicht erlaubt, über die Ansätze aus dem letzten Jahr hin rüber zu gehen. Und die Regierung sollte auch eine verbesserte mittelfristige Finanzplanung auflegen und entscheiden. Und dann müssen wir vieles parallel machen, glaube ich. Die Modernisierung, die Vollausstattung der Bundeswehr, die Ergänzung um einige Fähigkeiten und allgemein die Digitalisierung der Bundeswehr vorantreiben. Die Pläne gibt es dazu ja, wenn sie auch nicht im Einzelnen veröffentlicht sind. Und dann müssen natürlich die Herausforderungen beim Personal angepackt werden und es muss für die notwendige Infrastruktur gesorgt werden. Das sind so die Überschriften zu dem Thema, das Sie mir gerade stellen.
Dann greife ich mal kurz das Personal raus, bevor ich dann vielleicht doch nochmal nachfrage, welches wesentliche Material nun zur Beschaffung anstehen könnte. Das beste Material nützt ja nichts, also wenn es niemanden gibt, der es bedient. Die Bundeswehr hat ja eigentlich, so nach meinem Dafürhalten, relativ schmale Aufwuchsziele. Aber selbst die hat sie nicht erreicht. Heißt, es muss doch dann auch mit frischem Geld irgendwie finanziert werden, Dienst bei der Bundeswehr attraktiver zu machen, oder? Also ich rede jetzt nicht davon, dass Generäle mehr Geld bekriegen sollen, die haben ja sicher genug.
Also höre ich da eine kleine Spitze heraus?
Nein.
Oder wollen Sie es machen wie Tom Enders am Wochenende? Also der ehemalige Chef von Airbus und der heutige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Der hat ja am Wochenende gesagt, in seinem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er sprach von einer aufgeblähten Generalskaste der Bundeswehr, die über ihre Pfründe wacht, wenig Reformeifer zeigt und mindestens halbiert werden sollte. Also, Zitat Ende. Mit solchen Aussagen, da disqualifiziert sich Herr Enders selbst. Auf so einem Niveau diskutiere ich nicht. Aber so habe ich auch Ihre kleine Spitze nicht verstanden. Ich habe das jetzt nur genutzt.
Das war
genutzt
ja keine Spitze, Herr Bühler.
War keine. Na gut, dann war es eine Auflockerung bei einem ernsten Thema. Aber jetzt zur Sache, die Personalkosten gehören wie in jedem Betrieb zu den Betriebskosten. Und die dürfen uns nicht davonlaufen. Wenn man aber sieht, dass wir nun seit knapp 10 Jahren es nicht schaffen, die Lücke beim Personal zu schließen, dann muss man sicher auch finanzielle Anreize schaffen, um die Verpflichtungsbereitschaft der jungen Menschen zu fördern. Der Bundesvorsitzende des Bundeswehrverbandes, Oberst Wüstner, hat hierzu Vorschläge gemacht kürzlich, die sicher auch in die Gesamtdiskussion mit einfließen sollten.
Und muss man sich nicht auch die Aufwuchsziele mal noch ein bisschen genauer anschauen, also hier deutlich aufstocken? Also ich will mal Polen als Vergleich anführen. Die haben ja jetzt schon, ich glaube, so ungefähr 215.000, 216.000 Soldaten inklusive Territorialverteidigung, wollen auf 300.000 hoch und langfristig sogar auf 450.000. Das sind dann aktive Reservisten eingerechnet. Und Polen hat nicht mal halb so viele Einwohner wie Deutschland.
Naja, aber auch Polen hat seine Streitkräfte über die Jahre hinweg vernachlässigt. Auch das gehört zur Geschichte und zur Wahrheit. Sie hatten einen Verteidigungsetat vor circa 10 Jahren, der betrug 10 Milliarden. Das war gerade mal ein Viertel dessen, was Deutschland ausgibt. Nun kann man davon ausgehen, dass die Personalkosten höher sind in Deutschland. Aber immerhin, es ist ein großer Unterschied und insbesondere die Luftstreitkräfte und auch die Marinestreitkräfte in Polen sind sehr stiefmütterlich behandelt worden, aus meiner Perspektive. Aber sie holen jetzt sehr schnell auf, das muss man wiederum sagen, und mit einer Geschwindigkeit, die in keinem anderen Staat der NATO, glaube ich, so besteht, Wie es in Polen gemacht wird, vor allen Dingen bei den Landstreitkräften. Was den Personalaufwuchs angeht, bewegen sich die Polen in die gleiche Größenordnung wie auch Deutschland. Allerdings mit der Hälfte der Einwohner, das sagen sie auch dazu. Wir sagen hier bei uns, wie kürzlich der Generalinspekteur der Bundeswehr, dass wir einschließlich der Reservisten auch etwa 460.000 Soldaten brauchen werden.
Die Frage ist, ob das tatsächlich ausreicht. Also weil ich habe den Eindruck, dass es vielen doch eher so vorkommt, als ob diese Ziele eigentlich nicht mehr so up-to-date sind.
Ja, Sie meinen durch die neuen NATO-Ziele, die jetzt Mitte des Jahres beschlossen werden sollen.
Zum Beispiel.
Da könnte sich noch eine Bewegung ergeben, aber wesentlich mehr wird es deshalb auch nicht sein. Schauen Sie, die Zahl der Soldaten in der Europäischen Union ist ja schon so hoch, auch mit den Amerikanern zusammen. Man muss das im Zusammenhang sehen. Es nützt ja nichts, wenn ein Land wie im Kalten Krieg eine Kriegsstärke von 1 Million, zum Beispiel, was ja Deutschland hatte, 500.000 aktive Zahl in Berufssoldaten und Wehrpflichtige und dann Reservisten noch obendrauf. Das ist in der heutigen Zeit nicht erforderlich und sollte auch nicht angestrebt werden. Und wenn, dann muss man sich das im Gesamtzusammenhang ansehen mit allen anderen NATO-Partnern, um da nicht unnötig Redundanzen da aufzubauen.
Bleibe ich noch ganz kurz beim Thema Nachwuchs. Es ist ja nicht zu übersehen, dass die Bundeswehr Nachwuchsprobleme hat. Und nicht nur die man sich vielleicht zuerst darunter vorstellt, nämlich neue, junge Leute direkt an sich zu binden. Auch vielleicht Ältere, die mal bei der Bundeswehr waren oder gar ungedient sind, die sich für den Heimatschutz bewerben. Die haben Probleme, sich zurechtzufinden. Die werden immer wieder an andere, oft an falsche Stellen verwiesen müssen, von Major Hinz zu Oberleutnant Kunz laufen. Wir haben hier im Podcast auch schon mit Betroffenen gesprochen. Vielleicht kann ich dazu mal kurz noch eine Hörerfrage einfügen. Herr Bühler, Mark C. Hanstein hat einen Fernsehbericht dazu gesehen und uns Folgendes geschrieben, ich zitiere: Das ZDF hat kürzlich berichtet, dass die Bundeswehr gar nicht die Kapazität hätte, um ungediente Bewerber etwa für den Heimatschutz auszubilden. Die Werbung dafür sei, so einer der Bewerber, sinngemäß zum Fenster herausgeworfenes Geld. Auch sei die Bürokratie mit der Bearbeitung der Bewerber überfordert, etwa was die Sicherheitsüberprüfung betrifft. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf den ZDF-Bericht eingehen könnten. Zitat Ende. Das, was man da so sieht und hört, legt ja dem Verdacht nahe, dass es da, weiß Gott, nicht nur Geld braucht. Vielleicht muss man sogar die Befürchtung haben, dass das Geld in diesem System versickert, wenn man das System nicht qualifiziert.
Also ich habe mir den Bericht des ZDF angesehen und da sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, an der Kapazität läge es nicht. Also das will ich mal so stehen lassen. Aber die vielen Zuschriften, die Sie ja gerade erwähnt haben, die wir hier im Podcast haben, die sprechen eine andere Sprache. Und der Reservistenverband kann da sicher auch ein Lied davon singen. Auch in meinen Gesprächen, die ich so bei Besuchen oder bei Vorträgen führe, bekomme ich ein ähnliches Bild. Zuletzt vorgestern in Siegburg. Die Werbung auf der Fastlane zur Bundeswehr und die Realität, die uns in diesen Zuschriften deutlich wird, das passt nicht zueinander. Also, muss man auch berücksichtigen, also nicht jeder Bewerber, der von sich glaubt, dass er geeignet sei, ist es tatsächlich. Die Bundeswehr will keine Extremisten, sie will keine Gewalttäter, sie will keine Leute mit Vorstrafenregister, sie will keine Sicherheitsrisiken in ihren Reihen und darf sie auch dort nicht haben, um nur drei absolute Ausschlussgründe zu nennen. Nun sind aber die Menschen, die dort in diesem Filmbeitrag auftreten, die uns geschrieben haben oder die mich bei Veranstaltungen ansprechen, sicher nicht solche Ausnahmefälle. Woran liegt das? Also Minister Pistorius hat bereits zu Anfang seiner Dienstzeit diese Aufgabe angepackt. Er hat ja eine Taskforce eingerichtet, die den Missständen oder auch Herausforderungen im Personalwesen nachgehen soll. Es wurden 60 Maßnahmen dort vorgeschlagen, die uns weiterbringen sollen. Mindestens weiß man jetzt auf jeden Fall, was getan werden müsste. Aber dennoch dümpelt unser aktiver Personalbestand, wie schon seit Jahren, bei 180.000 plus Soldaten. Weiter hat die Bundeswehr gerade im Reservistenbereich offenkundige Probleme. Also vorhandene und vor allen Dingen motivierte und geeignete Bewerber einzustellen. Also jenseits dieser, all dieser Einzelmaßnahmen, die da die Taskforce identifiziert hat, die gut sind, halte ich schon seit Jahren die Zentralisierung des Personalwesens, wie es in der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr vor 15 Jahren etwa entschieden wurde, für einen grundlegenden Fehler. Das habe ich schon als Divisionskommandeur damals gesagt. Warum muss ein Bewerber zentral von einem Personalamt eingestellt werden? Warum traut man den Bataillonen in der Fläche nicht zu, geeignete Bewerber für die Mannschaftslaufbahn einzustellen oder auch zu entlassen, wenn es nicht funktioniert? So war das ja bis zu diesem Tag vor 15 Jahren. Warum traut man da nicht den Bataillonskommandeuren, den Kompaniechefs, den Kompaniefeldwebeln, die ja häufig mit jungen Menschen auch Kontakt vor Ort haben? Also das wäre gerade so, wenn ein Großkonzern seine Belegschaft bis zu den Arbeitern am Fließband durch die Zentrale einstellen lässt. Und das kann ja nicht sein. Also das macht dann schon die Firma vor Ort, der Holding eines großen Industriebetriebs.
Wir sind noch beim Personal, damit vielleicht auch mal kurz beim Thema Wehr- bzw. Dienstpflicht. Bislang hieß es ja oft, oh Gott, was das alles kostet, wir haben die ganzen Strukturen nicht mehr, keine Kreiswehrersatzämter und so weiter. Könnte, sollte man nicht gleich einen Teil des Geldes, was man künftig mehr zur Verfügung haben wird, nehmen und solche Strukturen wieder aufbauen? Vielleicht auch gleich ein paar neue Kasernen bauen?
Also jetzt muss erstmal beschlossen werden, wie es mit der Wehrpflicht weitergehen soll, glaube ich. Und dann kann man feststellen, welche Strukturen man braucht, wie viel Personal man braucht und letztlich wie viel Geld man braucht. Ich halte persönlich diese Linie von Minister Pistorius für richtig, dass man jetzt nicht zu einer allgemeinen Wehrpflicht zurückkehrt, wie wir sie ausgesetzt haben, sondern dass man die Menschen erstmal erfasst, dass man sie erstmal anschreibt. Sie sind verpflichtet zu antworten, wer sie sind, was sie gelernt haben. Könnten sie sich vorstellen, zur Bundeswehr als freiwillige Wehrpflichtige zu kommen? Und dann nimmt die Bundeswehr die auf, die sie aufnehmen kann. Es war die Rede von 5.000 im ersten Jahr. Das ist ein pragmatischer Weg. Es ist nur schade, dass dieses erforderliche Gesetz wegen der Neuwahl nicht beschlossen werden konnte und von einigen wahrscheinlich auch nicht beschlossen werden wollte. Was die Kasernen angeht, das ist ja der zweite Aspekt in Ihrer Frage. Wir haben insgesamt 100 Kasernen und andere militärische Liegenschaften, wie ehemalige Munitionsdepots, die vor mehr als 10 Jahren aufgegeben worden sind. Sie gehören heute der Immobilienanstalt des Bundes für Liegenschaften, der BIMA. Jetzt, und das ist die positive Nachricht, jetzt wird geprüft, ob man sie nicht der Bundeswehr wieder zurückgeben kann, ob die Bundeswehr nicht selbst Bedarf hat, auch perspektivisch den Bedarf hat. Und das ist wirklich eine positive Nachricht auch für mich. Auch hier wird also pragmatisch vorgegangen und das, was schon seit Jahren gedacht wurde, endlich umgesetzt. Also wird sogar von einer strategischen Liegenschaftsreserve gesprochen. Anlagen, für die heute noch kein abschließender Bedarf besteht, wo man aber hinreichende Hinweise hat, dass der Bedarf entstehen wird die kommenden Jahre, dass diese Reserve sich gehalten wird auf Bundesebene, das ist ja schon fast, wenn man das vergleicht mit den Jahren vorher, fast eine revolutionäre Entwicklung. Und vor allen Dingen deshalb, weil man ja noch nicht weiß, wie die Wehrpflicht tatsächlich oder auch Dienstpflicht, einige sprechen ja von Dienstpflicht, wie die ausgestaltet wird. Und gerade deshalb muss man eben diese Maßnahme ergreifen, dass man jetzt untersucht, was kann da von den Kasernen, die es noch gibt, flächendeckend und anderen Einrichtungen, militärischen Einrichtungen, wie Munitionsdepots bei dem Munitionsbedarf auch, wie kann man das für die Bundeswehr absichern, dass es nicht doch noch an jemanden verkauft wird. Aber meistens stehen die schon so lange leer, dass es da ausgeschlossen ist, dass es verkauft wird.
Okay, dann mal weg vom Personal und im letzten Teil heute zum Material, Stichwort Waffen. Ich hatte ja versprochen, dass ich nochmal drauf zurückkomme und Sie frage, was Deutschland jetzt so alles braucht, um wieder von Sie sagen zu können, ja, wir sind verteidigungsfähig. Haben Sie da eine Liste im Kopf?
Ja, also ich habe da schon Ideen im Kopf, die weitgehend natürlich, wie kann es anders sein, der Linie auch des Ministeriums entspricht. Das ist zunächst mal die Umsetzung der Gesamtverteidigung, die wir machen müssen, also des zivilen Pfeilers der Verteidigung unseres Landes. Da ist viel in den Zivilschutz zu investieren. Da sollten wir uns vielleicht mal gesondert drüber unterhalten, was da notwendig ist. Und vielleicht auch einen Experten dazu holen, den ich schon im Blick habe, mit dem ich auch gesprochen habe und der sich auch angeboten hat. Dann zweitens natürlich die Erhöhung des Personalbestandes. Also diese bestehende Lücke von etwa 20.000 aktiven Zeit- und Berufssoldaten, die muss geschlossen werden und das möglichst schnell. Und wahrscheinlich muss man auch die Zahl der aktiven Soldaten auf etwa 240.000 erhöhen. Und dann kommen obendrauf ausgebildete Reservisten, bis wir einen Gesamtumfang von den vorhin erwähnten 460.000 Soldaten, Reservisten und Aktive erreichen. Was das Material angeht, also die Ausstattung der Bundeswehr, naja, erstmal muss ja das kommen und auch finanziert werden, was bis heute schon bestellt wurde. Also wir müssen insbesondere die Folgekosten stemmen können. Es sind ja im letzten Jahr mehr als 100 Großvorhaben durch den Deutschen Bundestag genehmigt worden. Also da kommt einiges auf uns zu. Und dann, was ich vorhin schon sagte, die Vollausstattung der Bundeswehr und damit Schwerpunkt bei den Landstreitkräften, da fehlt mehr als zu Beginn des Ukraine-Krieges der Fall war. Es gibt Ausnahmen, es gibt hochpriorisierte Verbände mit Aufträgen an der Ostflanke, also beispielsweise die 10. Panzerdivision, bei der ich kürzlich war. Das ist ein hochpriorisierter Verband, genauso wie der Evakuierungsverband, also die Fallschirmjäger, die deutsche Staatsbürger irgendwo evakuieren müssen. Auch das ist hochpriorisiert. Aber es gibt eben viele, viele andere Truppenteile, die eben keine Vollausstattung haben. Das war ja ein gewolltes Mittel, die Kosten zu reduzieren. Man hat einfach einem Bataillon nur 70% seiner Ausstattung gegeben. Sieh zu, was du damit machen kannst. Und wenn du mehr brauchst, dann leiste dir was vom Nachbarbataillon. Das war ja die Policy. Und das muss geändert werden. Das muss zügig jetzt die Vollausstattung erreicht werden. Und dann gibt es den großen Posten Munition. Schon vor Jahren haben wir ermittelt, dass wir etwa, unveröffentlicht, dass wir etwa 24 Milliarden Munitionsnachholbedarf haben zu dem, was wir eigentlich haben sollten, um verteidigungsbereit zu sein. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das ist ja jahrelang hingenommen worden. Dann gibt es Einführung und Modernisierung wichtiger Systeme. Das betrifft insbesondere die Artillerie, also Radhaubitzen, Kettenhaubitzen. Es gibt Bedarf bei weitreichender Artillerie, also Raketenwerfer. Dann haben wir den ganzen Bereich der Luftverteidigung. Wir sehen ja, wie wichtig es ist, die Bevölkerung schützen zu können. Das ist bei uns nicht der Fall. Da haben wir für die hohen Luftschichten jetzt einige Arrow-Raketen aus Israel bestellt. Das wird nicht ausreichend sein. Für den mittleren Bereich haben wir die Patriot. Auch das ist nicht ausreichend und muss ergänzt werden. Und für den niedrigeren Bereich haben wir die Iris-T. Und auch den Sky Ranger, das ist eine Kanonenwaffe auf einem Boxerpanzer, der auch Drohnen abschießen kann beispielsweise. Und deshalb nehme ich ihn da zur Luftverteidigung mit dazu. Aber nicht nur Drohnen, sondern eben auch Flugzeuge, aber keine Raketen. Dann gibt es den ganz großen Bereich der Drohnen. Wobei bei den Drohnen muss man unterscheiden zwischen dem, was die Bundeswehr braucht, um ihre Leute auszubilden und eine gewisse Anfangsabschreckungskapazität, aber nur nicht, wie es manchmal so anklingt, in riesigen Mengen Drohnen zu kaufen. Die Innovationszyklen bei den Drohnen sind so kurz, auch das sieht man in der Ukraine, dass man dieser Versuchung widerstehen sollte. Also man braucht da Rahmenverträge. Man kann sich einzelne Teile auf Vorrat legen lassen bei der Industrie, muss natürlich da Vorhaltekosten berücksichtigen. Und wenn dann ein Verteidigungsfall eintritt, dann kann man die Kapazitäten relativ schnell hochfahren. Es gibt einen riesen Nachholbedarf, bin immer noch bei den Landstreitkräften jetzt, auch wenn ich gerade einen Ausflug in die Luftverteidigung gemacht habe und in die Drohnen, einen riesen Nachholbedarf bei den Pionieren, was Brückenleger angeht, Minenräumer angeht, Minenleger auch und Pioniergerät, um Flüsse überwinden zu können, Amphibien, Pontonbrücken und so weiter. All das, was wir mal hatten und was alles abgeschafft worden ist, das wird dringend benötigt, damit man auch einen Verteidigungskampf in einem Gelände führen kann, das wie im Baltikum häufig durch Flüsse durchtrennt wird. Reicht schon mal?
Oder? Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht nach der ganzen Liste fragen sollen, sondern nach einem Ausschnitt. Aber ich nehme mal einen Ausschnitt raus, Herr Bühler. Sie haben ja diese Luftverteidigung, ne, von der Sie auch gesagt haben, das muss ergänzt werden. Das liest sich so einfach. Ne? Und dann hört man, als Kriterium gilt oftmals immer das, was die NATO da so vorgibt. Aber es braucht doch da nicht nur NATO-Vorgaben. Ne? Also da müsste man doch weit über das hinausgehen, was die NATO an Fähigkeiten verlangt. Wir sind beim Thema Luftverteidigung. Also das, was Deutschland jetzt noch an Patriot-Batterien hat, nehmen wir die mal, reicht ja gerade mal schätzungsweise, um den Großraum Berlin zu schützen. Alles andere nicht. Also Patriot-Batterien, um ballistische Raketen abzufangen, russische Eiskänder zum Beispiel, da wird doch die NATO jetzt nicht verlangen, Deutschland muss jede größere Stadt schützen können. Das muss die Bundesrepublik sich ja schon selbst auferlegen. Und das, was da in Polen oder Rumänien stationiert ist, das wird uns bei dieser Aufgabe ja auch nicht wirklich helfen.
Ja, weil Sie mich jetzt gerade abgeschnitten haben in meiner Liste, darf ich noch ein Stichwort dazu bringen, das auch unheimlich wichtig ist. Das ist die Digitalisierung der Bundeswehr. Das muss ich noch anschließen, sonst
ja, bekomme
ich
Probleme. Das klingt so, dass Sie eigentlich Talkshow erfahren sind.
Nein, nein. Zum Beispiel, ich erinnere an unser Gespräch mit General Vetter in München bei der Sicherheitskonferenz. Ja. Na, sonst bekomme ich da Schwierigkeiten, wenn ich also nicht die Digitalisierung auch, und das muss auch so sein, das muss ich erwähnen. Und zu den NATO-Zielen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie die NATO-Ziele aussehen und wie sie auf die Nationen verteilt werden. Das soll ja in diesem Jahr entschieden werden auf dem Gipfel in Den Haag. Wenn er denn stattfindet, bis jetzt ist er terminiert dort, auch das Thema steht auf der Agenda. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass USA wieder 45% wie bisher stellen werden der Fähigkeiten und Deutschland 10%, Frankreich und Großbritannien jeweils 9%. Das glaube ich nicht. Und in diesen NATO-Zielen wird plakativ gesprochen, wird es um die Frage gehen, wie viele Divisionen, wie viele Brigaden muss ein Land stellen, wie viele Flugzeuge, wie viele Schiffe und eben auch, wie viel Luftverteidigung. Also beides ist, glaube ich, richtig, wenn es um die Luftverteidigung geht. Den Schutzgrad muss jedes Land am Ende für sich selbst definieren. Aber gerade Luftverteidigung muss immer im NATO-Rahmen gedacht werden. Die Schutzmaßnahmen der einzelnen Länder müssen in ein Gesamtsystem integriert sein. Und das beginnt mit einem gemeinsamen Luftlagebild, also das Bild vom Himmel Europas, das tagtäglich von Radarsensoren am Boden, in der Luft oder auch vom Weltraum aus geschaffen wird. Nur so kann man tatsächlich den Kontinent auch schützen und die Länder, die in ihm liegen. Also da verbieten sich Alleingänge.
Aber um nun mal die Kosten klar zu haben, wir sind ja sozusagen bei dem teilweise Aufheben bzw. Reformieren der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Ich hatte die Luftverteidigung rausgegriffen. Nochmal, die Bundeswehr hat derzeit noch, ich glaube, 9 Patriot-Systeme. Und wie gesagt, grob gerechnet können die den Raum Berlin verteidigen. Jetzt kann man sich ja ausmalen, wie viele solcher Systeme ungefähr notwendig wären, um die gesamte Bundesrepublik zu schützen. Ein System kostet mit Erstausstattung an Raketen wohl reichlich 1 Milliarde Dollar. Jede weitere Rakete über den Daumen gepeilt 3 Millionen, können aber auch mal 8 sein. Also sprich, allein für die Luftverteidigung der Bundesrepublik hätte das Scholz'sche Sondervermögen, also die 100 Milliarden, in keinster Weise gereicht. Und das ist jetzt mal nur für die Luftschichten gedacht, für die Patriot gut ist, also die mittleren. Für andere bräuchte es dann noch andere Systeme, das haben Sie auch schon angedeutet. Also ich mag das gar nicht versuchen, komplett auszurechnen. Da wird mir schwindelig jetzt schon.
Ja, aber man wird ein großes Land wie Deutschland nicht flächendeckend mit Luftverteidigungssystemen überziehen können. Und man kann, das muss man ehrlicherweise sagen, man kann keinen kompletten Schutz garantieren, wie es zum Beispiel versucht wird, in Israel zu machen. Aber da ist Israel einfach so klein, dass man dort diesen Iron Dome und die beiden Luftschichten, die darüber liegen, auch umsetzen kann. Das wird in einem großen Land wie Deutschland nicht möglich sein. Da wird man Prioritäten setzen müssen, damit man Zielmarken setzen müssen, wie viel Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich geschützt werden kann.
Also Berlin können wir schützen und Stuttgart nicht, oder?
Nein, nein, ich sage ja, war noch nicht zu Ende. Der Ansatz, den Sie machen, ist ja richtig. Ne? Aber es muss erstmal definiert werden, was muss geschützt werden. Und dann können die Spezialisten der Luftwaffe, die können Ihnen genau ausrechnen, wie viele Luftverteidigungssysteme Sie brauchen, um genau diesen Raum auch schützen zu können. Und daraus können Sie natürlich dann Ableitungen machen, was es voraussichtlich auch kosten wird, dieser Schutz. Aber ich halte den Gedanken für richtig. Auch, ich habe es mit Herrn Erl diskutiert, wird, auch um der Bevölkerung zu sagen, jenseits dieser Zahlen, dieser schwindelerregenden Zahlen und jenseits der Prozentzahlen, die da immer eine Rolle spielen, das ist das, was wir uns vorgenommen haben, und für das Geld bekommt man die und die Fähigkeit, hier in diesem Fall eben Schutz unseres Territoriums oder Teilen davon durch Luftverteidigungssysteme.
Und es gibt ja einige Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, verteidigungsfähig zu sein. Also die Raketensysteme zum Beispiel, die müssen ja auch erstmal produziert werden. Und dann scheint mir dieses Ziel, was der Ursula von der Leyen ausgegeben hat, bis 2030 verteidigungsfähig zu sein, auch ein bisschen Wunschdenken. Das weiß die ja sicher auch. Also jetzt, ich beziehe mich mal beispielsweise auf, wirklich nur auf die Luftverteidigung.
Ja klar, aber wir müssen erst mal anfangen. Und der Anfang ist ja auch gemacht bei der MBDA in Schrobenhausen in Bayern. Da soll ja ein Auftrag von 1000 Patriot-Raketen abgearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob sie schon begonnen haben. Ich glaube, sie haben schon begonnen. Und das kommt mehreren Staaten natürlich zugute, nicht nur Deutschland. Was das Ziel bis 2030 angeht, das kommt mir sehr bekannt vor. Das Ziel hatten wir schon 2017. Leider ist dann vor dem Wahlkampf entschieden worden, dass das alles zu ambitioniert ist, dass das alles nicht so viel kosten darf, dass wir die 2% nicht einhalten, sondern auf 1,5% runtergehen. Die Opposition hat fleißig mitgemacht, die Grünen und die FDP damals, war ja eine große Koalition zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich an das Zitat in Hamburg bei einer Podiumsdiskussion, als mir gesagt worden ist, das ist ein Wolkenkuckucksheim und das brauchen wir nicht und das ist nicht finanzierbar und so weiter. Und genau das wird jetzt gemacht. Und da haben wir viel Zeit verloren, glaube ich, auf dem Weg nach 2030. Und jetzt müssen wir uns sputen, dass wir tatsächlich so viel wie möglich bis 2030 dann erreichen. Hm.
Und dann kommt ja noch dazu, weil Sie Schrobenhausen und Patriot erwähnt haben, dass wir jetzt nicht mehr zu den Amerikanern gehen wollen und bei denen einfach das bestellen, was wir noch brauchen. Oder würden Sie das so weitermachen wollen?
Also das hat Frau von der Leyen gestern gesagt bei ihrem Besuch in Dänemark, sinngemäß so, we'll buy European. Das ist so ähnlich, wie es auch bei Tom Enders anklingt in dem Artikel, den ich auch vorhin erwähnt habe. Ich halte es für nicht praktikabel und damit nicht für sinnvoll, um es gleich pointiert zu beantworten. Die europäische und die amerikanische Rüstungsindustrie, die arbeiten seit Jahrzehnten sehr eng zusammen in europäischen Flugzeugen und in europäischen Militärgerät stecken Teile amerikanischen Ursprungs und umgekehrt. Die Amerikaner haben modernere Kampfflugzeuge, wie beispielsweise die F-35, die sie in wesentlich höheren Stückzahlen bauen und weltweit liefern können. Sie haben eine führende Rolle bei Waffen, Raketen und Marschflugkörpern. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir zurzeit nur amerikanische Waffen unter dem Eurofighter. Die Amerikaner haben ein Alleinstellungsmerkmal bei den schweren Transporthubschraubern. Warum? Weil die Europäer die geplante Entwicklung eines Transporthubschraubers schon vor Jahren gestoppt haben, weil sie sich nicht einigen konnten. Also Konsequenz ist, dass gerade was den schweren Transporthubschrauber angeht, dass wir mangels Angebot heute nur noch die Auswahl zwischen zwei amerikanischen Systemen haben. Die Europäer liefern auf der anderen Seite leichte Mehrzweckhubschrauber von Airbus in die USA für militärische Zwecke und für zivile Rettungsdienste. Auch das weiß kaum jemand. Hier sind die Europäer besser als die Amerikaner, genauso wie im Übrigen auch bei Tankflugzeugen. Gerade deutsche Firmen sind bei Kampffahrzeugen führend, bei Kampfpanzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen, bei der Rohrartillerie, also der Panzerhaubitze 2000 oder bei der Radhaubitze 155 mm, die von einer Besatzung von zwei Mann oder Frau bedient wird, während die Amerikaner noch Artillerie auf Lafetten, also Anhänger, die hinter einem LKW hängen, insgesamt 8-Mann-Besatzung, operieren und dann aber auf der anderen Seite wiederum bei der Raketenartillerie führend sind. Es gibt also gegenseitige Abhängigkeiten in der Kompetenz, aber auch in den Lieferketten. Und das sollten wir nutzen und nicht verdammen, sonst schaden wir uns selbst.
Ja, aber diese Abhängigkeiten, die es gibt, ob nun gegenseitig oder nicht, die muss man ja nicht so lassen. Jetzt könnte die Ursula, die ja auch mal Verteidigungsministerin war, die also auch ein bisschen Ahnung haben, kommen und sagen, na, General Bühler, wir können doch trotzdem versuchen, europäisch zu denken. Und es gibt ja an bestimmten Punkten, wenn wir jetzt mal von den Flugzeugen absehen, zunächst mal Dinge, die wir möglicherweise relativ schnell erledigen können. Also beispielsweise nicht mehr konzentrieren auf Patriot-Systeme für die mittleren Luftschichten, sondern lass uns für die Bundeswehr in Luftverteidigungssachen nun SAMP-T kaufen. Das ist ein französisch-britisch-italienisches Produkt. Gibt es da irgendwas zu entgegnen?
Also sicher kann man sagen, dass wir viel in bodengebundene Luftverteidigung investieren müssen. Die amerikanischen Patriot-Raketen und die genannten europäischen Systeme, SAMP-T, die decken ein ähnliches Band ab, was Einsatzhöhe und Reichweite angeht. Aber unsere Raketenabwehr-Spezialisten, also echte Experten im Gegensatz zu mir, die sagen mir, und der Einsatz beider Systeme in der Ukraine zeigt es auch, dass die neueste Version der Patriot eine wesentlich höhere Abfangwahrscheinlichkeit hat gegen ballistische Raketen. Und das ist genau die Bedrohung, der wir in Deutschland ausgesetzt sind. Und dazu kommt, dass man besser dran ist, nur ein Raketensystem für eine Reichweitenklasse zu besitzen. Und da wir nun mal schon 9, wie Sie sagen, Patriot-Staffeln mit jeweils mehreren Werfern pro Staffel haben, ist es nur sinnvoll, bei dem US-System zu bleiben. Auch im unteren, lassen wir ergänzen, im unteren Reichweitenband sieht das ganz anders aus. Hier hat es der deutsche Familienkonzern Diehl geschafft, weitgehend mit Eigenmitteln und Eigeninitiative ein Verteidigungssystem für die unteren Luftschichten zu entwickeln und anzubieten, das aufgrund seines Erfolgs in der Ukraine ein Produkt ist, das jeder haben will. Wir sollten also nichts so tun, das ist die andere Geschichte, als ob wir in Deutschland und Europa nichts anzubieten hätten. Das haben wir auch.
Aber nochmal Patriot, manche befürchtet ja, dass die Amerikaner dann, wenn es ihnen denn beliebt, dort einfach auch mal den Stecker ziehen können. Und dass dann hier dann nichts mehr funktioniert. Diese Gefahr sehen Sie nicht?
Nein.
Okay. Bei Patriot, wie gesagt, hatte ich angesprochen, gäbe es ja Alternativen, europäische, auch wenn sie möglicherweise nicht ganz so treffgenau sind. Bei anderen Produkten wird das schon ein bisschen schwieriger. Sie hatten die F-35 angesprochen, auch das Interview, das Tom Enders der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat, da hat er ja auch erwähnt, also eigentlich hätte man gar keine F-35 kaufen müssen oder wäre gesagt, die F-35 braucht kein Mensch oder so ähnlich. Man hätte auch den Eurofighter atomwaffenfähig machen können, weil ja das Argument war immer, die F-35, mit der geht es am schnellsten, die nukleare Teilhabe auch umzusetzen mit neuen Flugzeugen. Also das ist ein Gebiet, Kampfflugzeuge, da würde es auf jeden Fall schwierig werden.
Also wenn ich mir die gegenwärtige Diskussion um die F-35 anschaue, die jetzt seit einigen Tagen dort entbrannt ist, dann vermisse ich bei manchen Experten das Eingeständnis, dass die F-35 hinsichtlich der Durchsetzungs- und Überlebensfähigkeit das beste Kampfflugzeug in seiner Rolle ist, das die westlichen Staaten besitzen. Es ist auch das einzige geeignete Kampfflugzeug für die so wichtige nukleare Teilhabe. Der Eurofighter, da hätte die Zertifizierung und die Untersuchung, ich habe beim letzten Mal mit Herrn Erl darüber gesprochen, Jahre gedauert. Das nur zu der Einschätzung von Herrn Enders. Also bei manchem Experten vermisse ich da auch die Unabhängigkeit des Urteils, gerade wenn ich da die Presse der letzten Tage lese. Was die europäischen Kampfflugzeuge angeht, werden sie dennoch eine Zukunft haben, also die Rafale aus Frankreich, die Gripen aus Schweden und erst recht der Eurofighter, jeweils in ihren Rollen. Nicht jedes Flugzeug muss so durchsetzungsfähig und überlebensfähig sein wie die F-35. Abgesehen davon, dass es immer besser ist, verschiedene Flugzeuge in einer Flotte zu haben, jeweils in einer bestimmten Rolle und jeweils in gemeinsamen Luftkampfverbänden eingesetzt. Also nicht jedes Flugzeug kann alles und muss alles können. Es kommt auf den Verbund an. Und die Bundeswehr wird nach meiner Einschätzung auch weiterhin den Eurofighter fliegen, da bin ich mir sehr sicher. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er weiterentwickelt wird und dass auch weitere Eurofighter als Nachfolge für den Tornado, insbesondere für den elektronischen Kampf, aber nicht nur kommen werden. Bleiben wir bei der F-35. Ja, die wird mit einem globalen, cloud-basierten Logistiksystem betrieben und muss mit Software-Updates auf neuestem Stand gehalten werden. Also ähnlich wie unser Mobiltelefon oder unser Computer zu Hause. Das schafft Abhängigkeiten, das ist nicht zu leugnen. Aber dieser autonome Einsatz, der ist nicht nur gefordert, sondern vertraglich auch geregelt. Und das wäre für die Exportnation USA unglaublich schädlich, wenn sie gerade in diesem Bereich nicht ein zuverlässiger Vertragspartner bliebe. Im Übrigen, wenn das Argument ist, die F-35 nicht zu kaufen, siehe die Diskussion in Portugal, die haben sie noch gar nicht bestellt, sondern sie wollen sie bestellen, oder gar Verträge rückgängig zu machen, dann muss man der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass es kein europäisches Kampfflugzeug gibt, das ohne Komponenten aus Amerika auskommt. Und das fängt beim Navigationssystem GPS an. Und das geht über Kommunikationsgeräte, über Datenverbindungen, über andere elektronische Komponenten und Waffen weiter. Alle europäischen Kampfflugzeuge haben Komponenten, die der US-amerikanischen Exportkontrolle unterliegen und wurden durch europäische Rüstungsfirmen bestellt und auch eingebaut. Natürlich mit Kenntnis auch der jeweiligen Verteidigungsministerium. Insgesamt, glaube ich, muss man, letzter Satz, insgesamt muss ein unabhängiges Urteil zu dem Schluss kommen, dass es in der heutigen Lage keine Alternative zur F-35 gibt. Mhm. Und jenseits des Getöses von heute werden wir sehen, dass dieses Flugzeug zu Hunderten von den europäischen Luftwaffen geflogen werden wird.
Lassen Sie mich kurz zwei Gegenargumente noch anbringen, weil Sie sagten zum einen, es gibt ja Verträge, dass dies und jenes gewährleistet werden muss. Wir sehen ja, dass Trump bestehende Verträge ziemlich schnurz sein können. Und das Zweite, was die Zertifizierung betrifft, wenn Sie sagen, das dauert Jahre, ich meine, Tornado hatten Sie angesprochen, also der ist ja zertifiziert und ist ja das Flugzeug, das in Deutschland für die nukleare Teilhabe verwendet werden würde. Und das ist ja ein europäisches Produkt. Da ging es ja auch.
Das ist ein Ja, da ging es auch natürlich, aber nun nähert sich der Tornado rapide seinem Nutzungsende. Ich weiß ja, was Sie für ein Auto fahren, das ist ja relativ modern und in ein altes Flugzeug wollen Sie keine Nuklearwaffe mehr einbauen und das wollen Sie auch nicht in 30, 40 Meter Höhe im Tiefstflug über das Gelände fliegen lassen. Also von daher ist es dringend für den Tornado eine Nachfolge zu finden und die kann nach den ganzen Untersuchungen, die gemacht worden sind, nur vom F-35 geleistet werden oder einer anderen amerikanischen Maschine, die da auch in Rede stand. Nochmal, der Eurofighter oder jedes andere Modell, entweder lag die Zustimmung des betreffenden Staates nicht vor, ich spreche jetzt nicht über Einzelheiten, aber ich habe ja die drei Flugzeugmodelle aufgezählt, die es in Deutschland gibt, theoretisch. Die Zertifizierung dann, also die Offenlegung und Untersuchung des gesamten Flugzeuges, was Hard- und Software angeht, das hätte Jahre gedauert und war deshalb auch nicht akzeptabel. Und daran hat sich nichts geändert.
Und das andere Gegenargument, das ich versucht hatte mit Thema Verträge, da wird ja manche sagen, jetzt noch an Verträge mit den Amerikanern zu glauben, dass die sie auch wirklich einhalten, könnte sogar ein bisschen naiv sein.
Nein, das glaube ich ist nicht naiv, denn die amerikanische Rüstungsindustrie ist auch enorm abhängig von den Aufträgen aus Deutschland und den Aufträgen weltweit. Nur deshalb können sie ja für die eigene Armee diese Stückzahlen auch herstellen und zu einem akzeptablen Preis herstellen, weil sie über den Export dann auch wieder Gewinne dabei mit einbeziehen, wenn sie an Partnerstaaten dort Waffensysteme abgeben. Außerdem gibt es keinerlei Anzeichen, dass die USA die NATO insgesamt in Frage stellen. Es ist eine Unsicherheit da. Es ist, wir verstehen nicht, was der Trump will. Uns ist auch nicht sympathisch. Das kommt dazu, mir auch nicht. Aber es gibt da keine harten Hinweise darauf. Und man sollte deshalb solche wesentlichen Entscheidungen für unsere Sicherheit nicht davon abhängig machen von wenigen Tagen und wenigen Wochen der Turbulenzen und der Unruhe.
Okay. Herr Bühler, wir müssen zum Schluss kommen. Ganz am Ende noch vielleicht eine Sache, wenn ich jetzt nochmal über diese ganzen Kosten nachdenke, die jetzt hier angeklungen sind, auch in dem, was wir besprochen haben. Nur für das Material alleine könnte ich fast den Eindruck haben, dass es gar keine schlechte Idee war, bei diesen Verteidigungsausgaben den Schuldendeckel sozusagen ganz wegzulassen. Was meinen Sie?
Naja, ich habe vorhin schon gesagt, das Finanzministerium, der Rechnungshof und am Ende das Parlament wird sehr genau darauf achten, welche Fähigkeiten das BMVG zur Erfüllung seines Auftrags der Landes- und Bündnisverteidigung beschaffen will und welche langfristigen Bindungen hinsichtlich der Zinsbelastungen durch die Schulden entstehen. Also ich glaube, da muss keiner Befürchtungen haben, dass die Bundeswehr da in einen Kaufrausch verfällt. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass die Betriebskosten für Spezialisten, sage ich jetzt Betriebskosten plus, aus dem Steueraufkommen beglichen werden und nur der investive Anteil für Beschaffung und Ausrüstung von projektbezogener Infrastruktur, einschließlich Forschung und Entwicklung, aus dem Schuldentopf bezahlt werden. Aber lassen Sie mich, weil mich das jetzt umtreibt, die Frage vorher, lassen Sie mich da noch einen Punkt sagen abschließend. Also angesichts der Tatsache, dass diese transatlantischen Beziehungen in den letzten Tagen schweren Schaden genommen haben und jetzt Folgerungen gezogen werden, die so in keinem Verhältnis stehen, ist es mir wichtig, immer eins zu betonen. Also die transatlantischen Beziehungen sind nicht zusammengebrochen. Es ist nicht das Ende der NATO. Es ist nicht die Stunde Null, in der man alles neu machen muss, wie offenbar einige glauben. Ich glaube, dass der richtige Ansatz ist, wenn man zweigleisig vorgeht. Wir müssen uns in Europa zusammenreißen und endlich das tun, was wir seit Jahren sagen, nämlich, dass wir selbst mehr in unsere Sicherheit investieren müssen. Und das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist dann eine mehr bewahrende, eine konservative. Wir müssen das bewahren, was uns 75 Jahre Frieden in Deutschland und in fast allen Teilen Europas gebracht hat. Das ist die Westbindung und die transatlantischen Beziehungen. Das sollten wir nicht in Frage stellen, sondern indem man das erste Ziel erreicht, auch das zweite weiter verfolgen. Und dann werden wir insgesamt, glaube ich, mit beiden Pfeilern auch die transatlantischen Beziehungen auf lange Sicht oder auf mittlere Sicht wieder beleben können.
Okay. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, für Fragen, Hinweise, Lob, Kritik. Die können Sie immer loswerden unter der Mailadresse general@mdraktuell.de oder telefonisch unter 0800 637 3737. Herr Bühler, war schön, Sie nach 3 Wochen wieder zu hören und auch löchern zu können. Das nächste Mal dann in einer knappen Woche, ich glaube Dienstag nächste Woche, sind wir dann verabredet. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.